Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Coco Gauff ist ausgeschieden, Felix Auger-Aliassime ist ausgeschieden, Novak Djokovic ist ganz normal weiter und auch Iga Świątek ist weiter und trotzdem haben wir heute einen Tag erlebt, der vielleicht ein bisschen der Vorbote war auf die nächsten Tage, vor allen Dingen, weil es zwischendurch anderthalb Stunden Regenpause gab und nicht alle Matches beendet werden konnten. Herzlich willkommen zu unserem ersten Daily von Chip and Charge zu Wimbledon 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, wir haben heute Abschiede erlebt, wir haben heute große Überraschungen erlebt, vielleicht auch gar nicht so große Überraschungen wegen der Saisons, die einige Protagonisten hatten, aber es lichtet sich schon jetzt so ein bisschen das Feld derer, die zum Beispiel Novak Djokovic gefährlich werden könnten, die vielleicht Iga Świątek im Weg hätten stehen können und mein Wimbledon-Tipp ist schon gleich in Luft aufgelöst.
Wen hat sie nochmal getippt?
Coco Gauff.
Okay. Ja, siehst du, konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Wir hatten ja während der Auslosungswoche schon drüber gesprochen. Es ist ein so kompliziertes Turnier, weil einerseits sind die Favoriten und Favoritinnen so klar, was dahinter passiert ist, aber eben nicht klar. Und das war in früheren Zeiten auch so. Es wurde halt dadurch verdeckt auf der Herrenseite, dass wir immer so dominante 3 bis 4 Spieler hatten und dass wir auf der Damenseite Serena hatten und zwischendrin andere Spielerinnen wie Kvitova oder Kerber, die halt über Jahre dort überzeugen konnten. Und es ist einfach ein unglaublich schwer zu vorhersagender Belag, weil eben so viele Spieler und Spielerinnen gar keine Erfahrung haben und über ihre Karriere halt auch so wenig Erfahrung machen können, weil so wenig Rasentennis gespielt wird.
Danke, dass du mir hier zur Seite springst.
Ja, also ich glaube, es war relativ klar, dass das ein eher schwer zu vorhersagendes Turnier war.
Ja, sehr gut. Schwer zu vorhersagen war nicht, dass vielleicht dies der letzte Auftritt von Venus Williams sein könnte. Venus Williams ist 43 Jahre alt und hatte eigentlich dann auch nochmal den ein oder anderen guten Sieg in der Vorbereitung hier auf das Turnier und wurde in der ersten Losrunde gegen Elina Svitolina gelost. Und das Match hat ja an sich schon durchaus Geschichte und vor allen Dingen in diesen Tagen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine durchaus auch eine symbolische Bedeutung. Das wurde dann auch auf den Center Court gesetzt. Es war jetzt nicht das ganz große Match. Wir haben am Ende einen relativ sicheren Zweisatzsieg von Elina Svitolina erlebt. Ja, es gab am Anfang des ersten Satzes eine Situation, wo Venus Williams gestürzt war und sie danach nicht mehr, naja, vielleicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Sie hatte schon vorher einen dicken Tape-Verband um das eine Bein und konnte dann allerdings am Ende wirklich nicht unbedingt zusetzen. Elina Svitolina gewann mit einem, ja, nicht so richtig dollen Punkt am Ende, wo sie den Ball auf die Linie klatschte. Venus Williams spielte nur halbherzig zurück. Der Ball wurde dann gechallenged, er war auf der Linie und die Schiedsrichterin Mariana Cicak hat dann gesagt, ja, Punkt für Svitolina und damit Game, Set and Match. Damit war Venus nicht ganz zufrieden, verweigert hat einen Handschlag gegenüber Mariana Cicak. Das Ende war nicht so ganz toll, aber insgesamt bleibt ja, sollte dies das letzte Match von Venus Williams gewesen sein, eine unglaubliche Karriere gerade in Wimbledon.
Ja, und vielleicht fragen sich jetzt die Zuhörenden, okay, warum fangen die beiden denn jetzt wirklich mit dem Match an? Weil es wahrscheinlich schon am Ende die größte und bedeutendste Geschichte war. Wir gehen gleich noch auf die anderen Matches ein und es ist ja nun wirklich so in der ersten, zweiten Runde bei Grand Slams, wenn so viel zeitgleich passiert, dann ist es auch schwer, sich auf einzelne Matches, auf Analysen zu konzentrieren, gerade in Wimbledon, die ja nun irgendwie Statistiken aus dem Mittelalter auf ihre Website stellen, die zu nichts zu gebrauchen sind und von daher war das vielleicht der Moment statt des Match des Tages. Und du hast schon das Ende beschrieben, das ja vielleicht auch nochmal zeigt, wie Venus Williams immer noch eher eine, naja, man kann es jetzt auslegen, entweder als eine schlechte Verliererin oder eine, die immer noch gewinnen will im Alter. Und das ist ja das Besondere. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ihr wurde über die letzten Wochen so ein bisschen Mitleid zuteil. Das, glaube ich, muss gar nicht der Fall sein. Sie glaubt sicherlich noch daran, dass sie eine Chance hat, mitzuhalten. Sie hatte ja in der Vorbereitung ein, zwei richtig gute Matches. Sie hat hier auch einen guten Start hingelegt, muss man sagen. Hat früh 2-0 geführt. Dann kommt diese Situation, wo sie ausrutscht. Gott sei Dank musste sie danach nicht aufgeben. Aber man hat gesehen, das Problem von Venus Williams ist immer noch Aufschlag, immer noch Top 100. Grundschläge, gerade was die Power angeht, immer noch locker Top 100, wahrscheinlich beide sogar um einiges höher als Top 100. Problem ist, sie kann sich nicht mehr so gut bewegen und sie kann athletisch nicht mehr in der Weltspitze mithalten und hat jetzt natürlich in Svitolina dann auch eine unangenehme Gegnerin, die halt immer noch zu den Besten auf der Tour gehört, wenn es darum geht, sich auch auf Rasen zu bewegen, und die hat Venus das Leben unglaublich schwer gemacht, weil sie viel zurückbekommen hat, weil sie Venus selber ins Laufen bekommen hat, aber man hat auch immer wieder sehen können, was halt das Besondere an Venus war und vielleicht auch noch ein klein bisschen ist und warum sie hier so viele Titel gewonnen hat. Es waren immerhin 5 Stück, hat einige der wichtigsten Matches hier in den letzten Jahren gespielt, war damals ja auch die entscheidende Figur, dass wir gleiches Preisgeld bei Damen und Herren haben. Also die hat schon in Wimbledon wirklich ihre...
Die hat ihren Stempel hinterlassen und aufgedrückt, diesen Turnier.
Danach habe ich gesucht. Und daher, glaube ich, kann man sie auch nochmal würdigen, selbst wenn das jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit das letzte Match in Wimbledon gewesen ist.
Also ich möchte sie gar nicht als schlechte Verliererin outen oder so, oder beziehungsweise brandmarken. Sie spürt einfach immer noch Wettbewerbsfeuer in sich. So möchte ich es ausdrücken am Ende. Und ansonsten hätte man so eine Karriere auch nicht hingelegt. Und mit 43 dann hier noch dabei zu sein und Elina Svitolina ein gutes Match anzubieten, ist dann ja auch was. Für Elina Svitolina geht es auf jeden Fall weiter. Sie trifft in der zweiten Runde auf Elise Mertens. Die hat heute gegen Viktoria Runchakova mit 7-6-6-2 gewonnen. Mertens gegen Svitolina. Ich glaube, ein Match, auf das wir uns wirklich freuen können.
Gehe ich auch von aus, ja.
Das Match des Tages und das qualitativ beste Match und das spannendste Match und das mit den meisten Emotionen verbunden war, das war das Match zwischen Coco Gauff und Sofia Kenin. Coco Gauff, ich hatte sie vorher als Siegerin getippt und es tut mir leid, Frau Gauff, dass ich sie so gejinxt habe. Am Ende steht aber ein verdienter 6-4, 4-6, 6-2 Sieg für Sofia Kenin. 2020 hat sie die Australian Open gewonnen. Danach ist sie, ja, man muss es schon fast sagen, durch ein Tal der Tränen gegangen mit Verletzungen, und wo sie dann auch gesagt hat, dass sie zwischendurch den Depressionen nahe war, dass sie keine große Lust auf Tennis spielen gehabt hat, und dann hat sie sich wieder zurückgekämpft und sie hat einige wirklich gute Matches in diesem Jahr gespielt, vor allen Dingen gegen Top-10-Spielerinnen, und Indian Wells hat sie ein gutes Turnier gehabt, gegen Elena Rybakina knapp verloren. Kenin hatte insgesamt bislang auch wieder Schwierigkeiten, in dieses Jahr zu kommen. Dann qualifiziert sie sich für dieses Turnier und nimmt dann Coco Gauff, die an 7 gesetzte, raus, und das in einer wirklich starken Art und Weise, und ich weiß nicht, ob ich sie dieses Jahr oder letztes Jahr so stark gesehen habe wie heute. Wie geht's dir?
Ja, ich meine, sie hat natürlich einen beeindruckenden Sieg in Rom gegen Sabalenka gehabt.
Den habe ich vergessen, genau.
Sie hat ganz gut zu Anfang des Jahres gespielt, aber es halt unter den Bedingungen zu schaffen, vor allem natürlich auch wieder die Kenin aufscheinen zu lassen, die da ist. Ich meine, so ein bisschen das Bild, was mir in den Kopf kam, Kenin wirklich in jedem Match und gerade in solch großen Matches, was sie de facto macht, ist, sie fällt einen Baum mit einem Schraubenzieher. Also wirklich, sie hämmert so lange mit einem eigentlich nicht adäquaten Gerät auf den Baum ein, bis sie gewonnen hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, Gauff bringt natürlich tolle Voraussetzungen mit, und ich fand sie heute auch gar nicht so schlecht. Waren zwei Probleme bei Gauff. Das eine, klar, die Vorhand in den wichtigen Situationen, da kamen die Fehler, und das andere war, dass Gauff heute nicht viel mit dem Return gemacht hat. Also das Kenin am Ende irgendwie, waren es über 60%, glaube ich, zweite Aufschläge gewinnt, wenn bei Gauff da nicht viel ging. Das ist schon eher ungewöhnlich. Das passiert Gauff jetzt auch nicht immer. Aber ich glaube, da kommt dann diese Attitüde eben. Das ist dann einfach Kenin, die dann halt hingeht und so lange den Gegnerinnen auf die Nerven geht, ja nicht nur eben mit ihrer Art, sondern auch mit ihrem Spiel, dass sie dann am Ende wirklich Gauff so entnervt hatte, dass die das Match verloren hat, beziehungsweise das Kenin die Chance für sich nutzen konnte, das zu gewinnen. Und das war eben wirklich die Kenin, die wir über Jahre gesehen haben. Du hast schon gesagt, ist rausgefallen aus dem Top 100, hat sich ja damals auch vom Vater getrennt. Meinen, sie arbeitet jetzt wieder mit ihm zusammen. Ja. Ist wirklich bei ihr ein schmaler Grat, die ganze Herangehensweise ans Tennis. Heute hat es geklappt, und für Gauff natürlich eine echt bittere Geschichte.
Es ist absolut eine bittere Geschichte für Coco Gauff, deren Jahr ja auch nicht so richtig doll läuft, weil sie wird immer wieder auf die Vorhand angesprochen. Sie wird natürlich auch von ihren Gegnerinnen auf der Vorhand getestet, und da ist sie. Und die Vorhand und ihr Spiel ist in den letzten Wochen und Monaten häufiger mal früh zerbröselt. Und auch hier war sie dann die zweite Siegerin in diesem Match. Aber Sofia Kenin hat mich in in vielen Dingen wirklich wieder an diese alte Sofia Kenin erinnert, die keine Fehler macht, die einfach, was du auch gesagt hast, sie klopft einfach dann auch weiter drauf und sie versucht es weiter und das macht sie ja mit einer Konsequenz, die sehr bewundernswert ist und das hat mir heute sehr gut gefallen und Sofia Kenin für sie könnte dieser Weg weiter vielleicht ins Turnier durchaus ein realistischer sein, weil sie trifft jetzt auf Jeannie Wang, die hat gegen Storm Hunter gewonnen mit 6-3, 6-1. Dritte Runde Mertens oder Svitolina. Da geht ja vielleicht ein bisschen was. Sie muss es halt jetzt nur konstant bringen.
Genau, und das war in diesem Jahr das Problem. Sie hat immer mal wieder gute Phasen gehabt, aber dann ein Match, bei dem es nicht geklappt hat, war jetzt ja auch nicht, dass sie dann in Rom zum Beispiel den großen Lauf hingelegt hat, sondern nächste Runde gleich wieder rausgegangen ist. Und das ist jetzt die Frage, kann sie diesen Biss so reintragen in dieses Turnier und auch länger mitnehmen? Oder war das jetzt das eine besondere Match, was sie liefern konnte, wo sie wieder da rangekommen ist, was sie eben so auszeichnet? Und sie hatte einen besseren Aufschlag, als man denken würde. Sie hat flache, unangenehme Schläge, sie kann variieren, sie öffnet den Court, das hat sie auch heute alles gezeigt. Das ist auch für viele Spielerinnen hier in der Auslosung richtig gefährlich, nur sie hat es eben noch nicht unter Beweis stellen können und sie wird es gebrauchen können, denn damit ist sie jetzt knapp in die Top 100 zurück, aber das ist jetzt auch so ein bisschen die Position, an der sie schon länger ist, dass sie diese um die 100er Grenze ist und jetzt gucken wir mal auf die in Anführungszeichen schlechte Saison von Goff, sie ist immer noch die Nummer 7 im Race und das würde sich eine Kennen natürlich im Moment wünschen, da irgendwie nah ranzukommen, aber da bräuchte es hier wahrscheinlich schon mal einen Lauf von vierte Runde, Viertelfinale, um dann nochmal den Angriff machen zu können Richtung Top 20.
Ich habe heute schon die WhatsApp bekommen, das Draw ist geöffnet für Sofia Kenin. Das ist allerdings ein sehr, sehr positiv gestimmter Fan gewesen, der mir das da geschrieben hat. Iga Świątek hat ihre erste Runde gegen Lin Zhu gewonnen mit 6-1, 6-3. Ich hatte es noch in der Vorschau als durchaus knifflige Partie gemutmaßt, aber es war am Ende ein ganz, ganz einfacher Sieg für Iga Świątek, die jetzt in der zweiten Runde auf Sarah Sorribus-Tormo trifft, 6-3, 6-1. Sarah Sorribus-Tormo, auch für ein 6-3, 6-1 braucht sie knapp 2 Stunden.
Ja, und auch das nächste Match könnte durchaus einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Frage ist für mich immer noch bei Świątek, wie schaut das aus, wenn ihre Vorhand wirklich getestet wird? Denn die so richtig flach zu bekommen, das gelingt ihr immer noch nicht. Sie hat immer noch mit ziemlich viel Spin gespielt, auch in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, das muss sie jetzt gar nicht unbedingt. Da kann sie auch mal versuchen, flacher zu spielen. Aber solange es klappt, wird sie es wahrscheinlich probieren und mal gucken, ob sie dann in irgendeinem Match dazu kommen wird, dass sie da vielleicht was anpassen muss und wie sie dann damit umgeht.
Iga Świątek also gegen Sarah Sorribus-Tormo in der zweiten Runde. Petra Martic hat gegen Linda Frovietova gewonnen, nachdem Frovietova aufgeben musste. Stand 7-5, 6-6 und im Tiebreak 6-4 für Frovietova, die dann wegrutschte und unglücklich fiel und dann behandelt werden musste. Sie konnte den zweiten Satz noch gewinnen, aber im dritten Satz konnte Petra Martic dann schnell 2 Breaks machen und dann musste Frovietova beim Stand von 4-1 im dritten Satz dann aufgeben. Petra Martic in der zweiten Runde gegen Diane Parry, die hat gegen Harriet Dart gewonnen. Magda Linette gewinnt in 2 Sätzen ganz klar gegen Jill Teichmann und trifft jetzt auf Barbora Strizova. 5. Einzelturnier nach ihrer Rückkehr von Mutterschutz gegen Marina Zanevska, die allerdings Rückenprobleme hatte, große Rückenprobleme hatte und nach Insider-Informationen von Philipp de Wölf, dem ehemaligen belgischen Profi, wird Marina Zanevska wohl zum Ende der Saison ihre Karriere beenden, weil sie Rückenprobleme hat und die wohl nicht weggehen.
Ja, und ich meine, Strizova, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es auch ihr letztes Wimbledon.
Ja,
also das könnte für beide das letzte bzw. vorletzte Match gewesen sein. Muss man jetzt natürlich gucken, wie geht's weiter für Strizova, die wirklich hier schon im Halbfinale stand, weil sie eben in der Lage ist, das Spiel so unrhythmisch auf dem Rasen zu machen, dass viele Gegnerinnen damit ein Problem haben. Linette ist natürlich genau das Gegenteil. Das ist die Rhythmusspielerin oder eine der Rhythmusspielerinnen schlechthin. Also ein Match der Kontraste, was jetzt, sind wir ehrlich, wahrscheinlich nicht groß im Mittelpunkt stehen wird.
Das glaube ich auch nicht. Belinda Bencic steht ein bisschen im Mittelpunkt, weil die hat heute Katie Swan rausgenommen mit 7-5 und 6-2. Bencic, die nach ihrem Ausscheiden bei den French Open gar nicht gespielt hat und bei der man nie so richtig wusste jetzt, wie ist ihre Form. Das war ein guter erster Auftritt für sie. Sie wartet auf ihre Zweitrundengegnerin, weil Danielle Collins und Julia Grapia konnten ihr Match heute nicht beenden.
Ja, ich bin gespannt, wie es für sie läuft. In eigentlich jedem Jahr habe ich sie als eine der Mitfavoriten gesehen. So richtig bewiesen hat sie es ehrlicherweise in Wimbledon noch nicht. jetzt diese längere Verletzungspause und eben wirklich gar keinen Auftritt vorher auf dem Rasen. Ich weiß nicht, ob Swann jetzt so der Gradmesser ist. Ich würde davon ausgehen, wenn es jetzt Collins in der nächsten Runde ist, dass sie die auch schlagen würde. Ich würde sie auch als Favoritin gegen Lynette oder Strizova sehen. Nur hätte sie dann das Pech, dass wahrscheinlich von oben Świątek kommt. Also es wird wohl auch dieses Jahr nicht dasjenige sein, bei dem wir am Ende wissen, ob sie das Potenzial zur Wimbledon-Siegerin in sich trägt.
Also Belinda Bencic eine Runde weiter. Eine Runde weiter ist auch Viktoria Azarenka. Die musste sich allerdings 3 Stunden mühen. Gegen Yu Yuan hat sie gewonnen mit 6:4, 5:7, 6:4. Die musste arg schuften. Trifft jetzt auf Nadia Podorowska, die etwas überraschend Teresa Martinschowa besiegt hat mit 3:6, 7:6 und 6:4. Daria Kasatkina ganz klar weiter, 6:1, 6:4. Auch sie mit Rückenproblemen hat sich im zweiten Satz gar nicht mehr hingesetzt bei den Wechseln, sondern blieb dann stehen. Hat gegen Caroline Dollarheit gewonnen, trifft jetzt auf Jody Burridge. Jin Yuan, ich habe es gesagt, gegen Storm Hunter gewonnen. Christina Buxa gewinnt den ersten Match-Tiebreak bei 6:6 im dritten Satz mit 11:9 gegen Kamila Rachimova. Katerina Siniakova, die besiegt Jinwen Zhang mit 6:3, 7:12. Zhang an 24 gesetzt. Trotzdem möchte ich sagen, das war nicht die allergrößte Überraschung, weil Siniakova hatte ja schon letzte Woche in Bad Homburg wirklich exzellent gespielt.
Ja, und Zhang bringt, glaube ich, im Moment noch nicht das Spiel für den Rasen mit. Hat ja auch keine gute Rasensaison gehabt, hat auch jetzt bis jetzt noch nicht die Saison gehabt, die wir uns wahrscheinlich alle von ihr erwartet hätten, nämlich direkt auf dem Weg in die Top Ten rein. Da ist sie im Moment schon noch ein Stück von entfernt, wirkt auf mich im Moment auch eher so ein bisschen gestresst in ihrer ganzen Attitüde, aber es sind natürlich auch riesige Erwartungen, dürfen wir nicht vergessen. Jetzt hat sie Wim Fisset an Bord, jetzt geht zurück auf den Hardcourt, da würde ich mehr von ihr erwarten und glaube auch, dass sie das hinbekommen wird, sich da wieder oben ranzuarbeiten. Und Siniakova, das ist eine der Kandidatinnen, bei der ich sagen würde, würde mich nicht überraschen, wenn sie in den nächsten 5 Jahren hier mal ins Halbfinale geht. Das ist eine, die durch Alter und Erfahrung, glaube ich, wettmachen kann, dass sie jetzt zum Beispiel nicht die Vorhand hat wie andere in der absoluten Weltspitze, aber die einfach genug Mittel mitbringt, um auf dem Rasen irgendwann mal ein richtig großes Resultat, so alles Trutzewa oder so zu haben.
Und die Auslosung in ihrem Bereich hat sich ja auch wirklich ein bisschen geöffnet, weil Lyudmila Samsonova hat verloren. 6-7, 6-7 gegen Anna Bogdan. Samsonova hatte keine gute Rasensaison und hat hier sehr überraschend verloren. Alicia Parks hat gegen Annalena Friedsa mit 6-3, 6-4 oder 6-4, 6-3 gewonnen. Und Lisa Zurenko gewinnt gegen Claire Liu mit 6-3, 3-6, 6-4. Zurenko ist die nächste Gegnerin von Siniakova, danach Alicia Parks oder Anna Bogdan. Also vielleicht geht auch schon in diesem Jahr was für Siniakova, die eine ganze Menge Selbstvertrauen haben sollte. Ein Match, auf das wir in der zweiten Runde auf jeden Fall achten werden und achten müssen, ist das Match zwischen Caro Garcia und Leila Fernandes. Garcia gewann heute gegen Katie Wolinetz mit 6:4, 6:3, hat ihr Trademark Rasentennis auf den Platz gebracht und man hat immer das Gefühl, dass Garcia einfach 5% noch selbstbewusster ist, wenn sie auf dem Rasen spielt, auch wie sie den zweiten Aufschlag von Wolinetz wieder angegriffen hat. Das war sehr, sehr beeindruckend. Trifft jetzt auf Leila Fernandes. Die hat heute gegen Katharina Beindl eine ganze Menge zu schuften und eine ganze Menge zu tun. Sie lag im dritten Satz mit Break zurück, konnte sich dann noch durchhangeln und am Ende in 3 Sätzen gewinnen und ja so ein bisschen die kanadischen Fahnen hochhalten. Wir sprechen gleich bei den Männern noch über Felix Auger-Aliassime. Aber Fernandes gegen Garcia ist ein Match, auf das ich mich sehr freue.
Ja, und die beiden miteinander kombiniert, wir haben eine Grand-Slam-Siegerin, glaube ich. denn Garcia hat ja wirklich alle technischen Voraussetzungen. Wenn man jetzt guckt, die perfekte Rasenspielerin war vielleicht Esparti in den letzten Jahren. Garcia ist nicht weit davon entfernt. Alles ist da, um auf dem Rasen zu bestehen. Bräuchte vielleicht wirklich ein paar kleine Anpassungen. Ich weiß nicht, ob sie mal so konsequent ist mit dem Return auch auf dem Rasen durchziehen muss. Und es bräuchte halt ein Selbstbewusstsein, was nicht so schnell ins Wanken gerät. Und Fernandes, die bringt nicht die Power von Garcia mit, die bringt aber einen Kampfesgeist mit, der sie wirklich auch Matches gewinnen lässt und durch Phasen kommen lässt, die für sie nicht laufen. Und das ist das Beeindruckende. Also sie ist nicht die Athletin, die Garcia ist. Sie bringt nicht die Power mit von Garcia, aber sie bringt halt Voraussetzungen mit, die sie wahrscheinlich so lange relativ weit oben halten werden, wie sie Tennis spielen wird. Und das ist ja das Beeindruckende an ihr. Und wie gesagt, die beiden kombiniert, das könnte eine Grand-Slam-Siegerin sein. Mal gucken, ob es eine von beiden noch so schafft.
Veronika Kudermetova hat heute ein ganz enges Match gleich am Anfang auf Platz 18 gegen Kaya Kanepi gewonnen mit 7:6 und 6:4 und es sah zwischendurch schon wieder so aus, als ob wir ein Kanepi-Spezial erleben würden, aber Kudermetova hat sich durchgebissen.
Ja, und hat gar nicht schlecht gespielt. Ja. Das ist ja das Erstaunliche. Wir hatten noch in der Vorschau gesagt, Kanepis letzte Matches irgendwie in 40.000er auf Sand gespielt als Vorbereitung auf den Rasen. Das ist halt wirklich Kanepi. Und irgendwie packt sie es dann in diesen Momenten immer und immer wieder aus. Es ist ja eigentlich wirklich nicht zu erklären, warum ihr das so gelingt. Weil, wie gesagt, Kudamito hat nicht schlecht gespielt. Ich glaube, die hätte heute halt 8 von 10 Gegnerinnen vermutlich sogar relativ klar besiegt. Und jetzt können wir gespannt sein, wie es für sie in der zweiten Runde läuft. Von Druschowa hat bisher noch nicht die großen Rasenerfolge. Aber ich glaube, durch ihr elegantes Spiel, durch ihre Fähigkeit, sich auch auf unangenehmen Belegen gut zu bewegen, eigentlich eine, die mal Erfolg haben sollte. Nur sehe ich im Moment Kudametova nach der überstandenen Auftakthürde. Für sie ja jetzt nichts, was sie immer für sich beanspruchen kann bei Grand Slam Turnieren, schon der Favoritinnenposition.
Gegen Markéta Vondroušová spielt sie, die hat nämlich gegen Peyton Stearns heute mit 6:2 und 7:5 gewonnen. Wir haben noch nicht alle Matches beendet, deswegen können wir jetzt gleich auf die Herren rüber schwenken und da müssen wir dann über jemanden sprechen, der hier mit großen Hoffnungen wieder angetreten ist, aber dessen Tennis dieses Jahr einfach überhaupt nicht funktioniert und das ist nämlich das Tennis von Félix Auger-Aliassime. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Félix Auger-Aliassime, wir haben über ihn in den letzten Jahren immer wieder gesprochen und haben gesagt, Mensch, der kann Grand Slams gewinnen. Einfach mit seiner natürlichen Art Tennis zu spielen, mit seiner sehr leicht aussehenden Art Tennis zu spielen. Er hat alle Voraussetzungen, um er wirklich ein erfolgreicher Tennisspieler zu sein und mehrere Grand Slams zu sein. In diesem Jahr läuft es überhaupt nicht. Er hat heute gegen Michael Moe verloren. In 3 Tiebreaks plus 6:4. 6:7, 7:6, 6:7 und 4:6. Und Philipp, ich habe große Teile dieses Matches gesehen. Und ich frage mich, wo ist der alte Félix Auger-Aliassime geblieben, der so selbstverständlich angegriffen hat, der mit viel Power in seiner Vorhand gespielt hat, der seinen Aufschlag quasi nie gefährdet sah und der einfach mit großem Selbstbewusstsein gespielt hat. Ich frage mich, wo der ist. Michael Moe hat in diesem Jahr schon Alexander Zverev in Melbourne geschlagen, aber er ist nicht eigentlich von der gleichen Klasse, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wie Félix Auger-Aliassime.
Ja, zumindest Absatz in seiner Athletik nicht.
Ja.
Und tja, ich glaube, es ist immer eine Kette bei Auger-Aliassime. Wenn man jetzt schaut, er ist wirklich viel verletzt gewesen in diesem Jahr, hat ja auch keine Vorbereitung gespielt. Und wenn bei ihm das Selbstbewusstsein anfängt zu wackeln, dann kombiniert sich das mit seinem Problem bei den Returns. Da tut er sich ja häufig schwer. Sicherlich eher einer der schwächeren Return-Spieler in den Top 20, in den Top 30. Und dann kann ihn eben auch sein Aufschlag nicht unbedingt befreien, weil er durch die schlechten Returns dann mit guten Aufschlägen immer wieder in enge Situationen kommt. Und in Zeiten, wo es bei ihm läuft, da kann er die Automatismen abrufen. Und in Zeiten, wo es nicht läuft, habe ich das Gefühl, man kann schon voraussagen, wann der Vorhandfehler kommen wird. Und da aus dieser Kette rauszukommen, das scheint ihm so im Moment nicht zu gelingen. Das ist allerdings schon eine ziemlich lange Schwächephase, muss man sagen. Und auch eher enttäuschend. Klar, es gibt eine Verletzung. Auf der anderen Seite ist er hier angetreten. Also es ist zu erklären, aber es ist, finde ich, schon enttäuschend.
Das ist wirklich eine Enttäuschung. Michael Moe steht in der zweiten Runde. Er trifft jetzt auf Maximilian Matera. Der hat heute in 4 Sätzen gegen Borna Gojo gewonnen. Maximilian Matera war durch die Quali durchgekommen, hat auch kein gutes Jahr bislang, hatte viele Niederlagen und auch einige Verletzungen dabei etc. und musste sich hier, wie gesagt, durch die Quali durchkämpfen. Das hat er geschafft und heute hat er ja seine Auslosung so ein bisschen genutzt. 7-5, 6-7, 6-3, 6-4 und vor allen Dingen, er ist Linkshänder. Sein Aufschlag heute war fast perfekt. Mit knapp 90% hat er die Punkte nach seinem ersten Aufschlag gewonnen. Eine fantastische Leistung von ihm.
Ja, was eine Riesenchance für ihn und Michael Moe.
Ja.
Moe ist ja auch noch nach Australian Open oder ich glaube nach Mexiko. ewig verletzt gewesen. Also auch für ihn bisher nicht so das große Jahr und jetzt für beide hier eine Riesenchance und ehrlicherweise durchaus sogar eine Chance, bis in die vierte Runde zu gehen. Also mal gucken, wie es läuft. Du hast Matra angesprochen. Das war so auf diesem einem dieser klassischen Außencourts in Wimbledon, wo auch nicht viel Platz ist, wo es unglaublich unruhig ist, weil die Zuschauer dann auch die ganze Zeit kommen und gehen können. Und das ist eine ganz schöne Konzentrationsleistung. Es war auch eins dieser Matches, was dann so durch diese Regenpause durchgespielt wurde. Mhm. Und dafür, wie du gesagt hast, er nicht so die gute Saison hat, fand ich da wirklich beeindruckend, wie konzentriert er geblieben ist. Und Goyo ist ja zwischendrin dann auch durchaus mal frustriert gewesen. Kann man auch verstehen, weil ist natürlich unangenehm, gegen jemand wie Matra in solchen Bedingungen zu spielen, wenn der die Konzentration hält. Trotzdem kann man herausstreichen, dass das eine bemerkenswerte Leistung war.
Wir haben ein paar Stimmen bekommen aus der Pressekonferenz von Maximilian Matra und von Oscar Otte. Und Maximilian Matra wurde gefragt, was denn die Unterschiede seien zwischen den Plätzen in Roehampton. Es wird ja nicht auf der Anlage gespielt. Und den Plätzen jetzt hier in Wimbledon. Das hat er darauf geantwortet.
Es ist schon ein bisschen ein Unterschied, habe ich auch ein bisschen gemerkt am Anfang. Gerade beim Return ist es ein gefühlten Ticken langsamer als in Roehampton auf der Quali-Anlage. Aber ich glaube, ich habe sogar schon auf dem Platz mal ein Match gespielt gehabt. Insofern habe ich dann auch irgendwann ab dem Ende ersten Satz ganz gut reingefunden.
Ja, die Plätze waren ein kleines bisschen langsamer. Wir hören das gleich bei Oscar Otte dann auch nochmal. Aber Maximilian Matra steht in der zweiten Runde und wie gesagt, er trifft jetzt auf Michael Moe. Und dann kommen wir doch gleich mal zu Oscar Otte, weil auch der hatte ein wirklich mieses Jahr bislang. Und ich hatte ja mit Michael Kohlmann gesprochen nach den French Open. Der hatte gesagt, na, vielleicht ist dieser Rucksack dann irgendwann weg mit den Punkten, die er zu verteidigen hatte. Vielleicht kann er jetzt einfach mal wieder in den Angriffsmodus gehen. Dann hat er sich durch 3 Quali-Matches durchgespielt und hatte heute dann die Aufgabe gegen Dominik Köpfer und die hat er sehr souverän bewältigt. Mit 7:5, 6:3 und 7:6 gewinnt er am Ende 11:9 im Tiebreak des dritten Satzes. Köpfer hat vielleicht ein bisschen Pech, dass er mit Oscar Otte auf jemanden trifft, dem dieser Rasen in Wimbledon sehr gut liegt. Es war eine enge Geschichte, aber Oscar Otte hat das sehr souverän am Ende durchgezogen, fand ich.
Du hast gesagt, enge Geschichte. Was glaubst du, wie viele Punkte Unterschied waren zwischen beiden?
Wahrscheinlich nicht mehr als 5 oder 6.
Es waren 8.
8,
ja. Hat sich aber wie mehr angefühlt, finde ich. Denn man hatte das Gefühl, hier ist Otte der Rhythmusbrecher am Werke. Eigentlich am Ende macht den wirklichen Unterschied der erste Aufschlag, der halt bei Otte heute richtig gut gekommen ist und viele Punkte gemacht hat. Aber gefühlt, einfach vom Gucken her, war es eben der Rhythmusbrecher, der den Unterschied gemacht hat, weil Köpfer hat schon ein ziemlich straightes Spiel. Der nimmt halt Geschwindigkeit auf. Der kann einen Platz öffnen, der kann den Ball sehr schnell machen und Otte hat ihm da wenig gegeben. Der ist einfach Lage zu slicen, der kommt ans Netz, der lässt sich was einfallen und ich hatte das Gefühl, das hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass Köpfer damit einfach nicht in der Form klarkommt. Trotzdem, für Otte ist eben auch nach dem Jahr durchzuziehen, was er bisher hatte und das ist, sind wir ehrlich, wirklich bitter für ihn gelaufen. Auf der anderen Seite hat er jetzt, und darum war das, glaube ich, so wichtig für ihn, damit den Schritt auf 170 ungefähr im Race gemacht. Das heißt, er kann dann in den nächsten Monaten in aller Ruhe wieder von der Challenger-Tour angreifen und muss nicht irgendwie erstmal von Platz 300 oder so im Race, wo er zwischendrin aufstand, zurückkommen, sondern der hat eine Basis, der kann mit ein bisschen Glück es vielleicht bis Ende des Jahres sogar nochmal in die Top 100 schaffen und da hilft dann natürlich so ein großer Sieg wie heute.
Wie gesagt, er kann jetzt angreifen und was er darauf geantwortet hat hier mit dem Rucksack, das hören wir jetzt hier.
Wahrscheinlich war da ein imaginärer Rucksack vorhanden irgendwie im Unterbewusstsein, auch wenn ich selber jetzt nicht permanent drüber nachgedacht habe, aber ja, ich habe fast all meine Punkte verloren jetzt nach Halle, Stand 2:30, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt aktuell stehe, ist eigentlich auch total Latte. Das Wichtige ist, dass einfach wieder viele Matches im Stück waren, viele gewonnen, das hat einfach extrem gefehlt für das Selbstbewusstsein und deswegen bin ich jetzt gerade aktuell einfach nur mehr als happy, dass weitergeht hier im Turnier.
Es geht weiter und es geht vielleicht dann auch weiter mit besseren Bedingungen, weil es war extrem windig bei Oscar Otte, das Match gegen Dominik Köpfer heute und das hat er zu den Bedingungen dann noch gesagt.
Ich fand, desto langsamer der Ball irgendwie kam, beziehungsweise zweite Aufschläge waren so schwer zu retournieren, weil die so lange in der Luft waren und alles, der Ball hat wirklich so geflattert. Also ich habe gefühlt jeden zweiten Aufschlag, den ich mit der Vorhand retourniert habe, habe ich irgendwie den Arsch rausgestreckt und den Ball irgendwie nur versucht reinzuspielen und der ist dann auch wieder irgendwo lang geflattert. Von daher war es sehr unangenehm. Klar, die Lefty-Aufschläge vom Dom kommen dann auch noch dazu. Ist auch in dem Winter noch mal ekliger, wenn sich das so hier reindreht. Ist mal kein Rechtshänder. Deswegen Bedingungen, ja gut, kalt waren wir jetzt nicht auf dem Platz, aber ich habe schon gesehen, dass dann einige Jacke an hatten. Deswegen, was unangenehm war, war am Ende die Sonne von der einen Seite. Da hat man auf der einen Seite gar nichts mehr gesehen, als ich bei 5-4 ausserviert habe. Klar war ich ein bisschen nervös, aber ich habe, als die Bälle zurückkamen, ich habe den Ball gar nicht mehr gesehen. Also der war auf einmal vor mir und ich war dann direkt in der Defensive. Deswegen von den Bedingungen her unangenehm, aber war ja für beide gleich, deswegen eigentlich egal.
Oskar Otte klang sehr, sehr erleichtert und warum soll das auch nicht sein, ne?
Ja, und er hat eine Chance hier in den nächsten Runden. Also wir haben ja jetzt wirklich hier die Situation, dass durch den Regen heute viele Matches nicht zu Ende gebracht werden konnten. Also müssen wir gucken, wie sich so ein bisschen sein Teil der Auslosung wirklich entwickeln wird. Ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen, dass er hier zum Beispiel in die vierte Runde kommt.
Er trifft jetzt in der zweiten Runde auf Daniel Ilahi-Galan. Der hat heute gegen den an 24 gesetzten Yoshihito Nishioka mit 6-4, 6-3, 6-3 gewonnen, was mich ein kleines bisschen überrascht hat, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, dass Yoshihito Nishioka mit dem Rasen ganz gut klar kam. Otte also mit einer großen Chance hier in die dritte Runde zu kommen und in der dritten Runde könnte vielleicht noch Jannik Hanfmann warten. Der spielt aber gegen Taylor Fritz morgen weiter, wenn morgen wegen Regen dann auch weitergemacht werden kann. 2-3 steht es im fünften Satz zwischen den beiden. Hanfmann hat Taylor Fritz hier ein wirklich großes Spiel bislang geliefert. Michael Ümer ist der nächste Gegner für Hanfmann oder Fritz. Der hat gegen Alex Moljan in 3 Sätzen gewonnen. Auch Liam Brody ist weiter. Gegen Constant Lestienne hat er in 3 Sätzen gewonnen. Trifft jetzt auf Kaspar Ruud. Der hat in 4 Sätzen gegen Laurent Locouli gewonnen. Kaspar Ruud, der vorher so ein bisschen gescherzt hat, dass er gesagt hat, Rasen ist nur dafür da, damit man auf ihm Golf spielen kann, hat eigentlich eine ganz okaye Leistung gebracht. Ich glaube allerdings nicht, dass wir über ihn in einem Viertelfinale gegen Jannik Sinner sprechen werden.
Nein, werden wir nicht. So weit lehne ich hier aus dem Fenster.
Ja.
Und ich meine, die Nonchalance hilft sicherlich so ein bisschen in den ersten ein, zwei Runden. Aber ich finde, man hat auch gesehen, wo es auf dem Rasen mangelt. Ich glaube, er könnte im Laufe seiner Karriere sich da noch hinspielen, allein durch seine Power und den guten Aufschlag, dass er mal weiterkommt. Aber es war ein Gegner, der ein bisschen überfordert war und ein Gut, der wirklich gutes Tennis gespielt hat, aber keins, das an den Rasen angepasst ist. Und Liam Brody, Linkshänder, jemand, der Matches physisch machen kann, unangenehm machen kann, der das Publikum hinter sich haben wird, ich glaube, der wird eine Chance gegen Ruud haben.
Kaspar Ruud also jetzt gegen Liam Brody. Andrei Rublev hat in 3 Sätzen gegen Max Purcell gewonnen. Das war heute der erste Spieler der Männerkonkurrenz, der die zweite Runde erreicht hat. Max Purcell hat dann auf Instagram gescherzt, naja super, dann war ich ja der Erste, der ausgeschieden ist heute. Trifft auf Aslan Karacev, der hat in 4 Sätzen gegen Luka van Asch gewonnen. Und David Goffin hat seine Chance genutzt, er hätte eigentlich gegen Nick Kyrgios antreten müssen. Nick Kyrgios hat zurückgezogen wegen eines Bänderrisses im Handgelenk, musste auch aus der Doppelkonkurrenz rausziehen. Und David Goffin hat dann gegen den Lucky Loser Fabian Marojan gewonnen. In 4 Sätzen trifft jetzt auf Tomas Barrios Vera, der hat gegen Sebastian Baez gewonnen. David Goffin war hier schon zweimal im Viertelfinale. Wenn der so ein bisschen eine Welle mitbekommt,
ist es nicht unmöglich, dass er weit kommt. Aber auf der anderen Seite, wenn es in der dritten Runde gegen Rublev oder Karacev geht, würden wir wirklich denken, dass er die besiegt.
Ach ja. Ja, hast ja recht.
Also, wir können sagen, das ist ein offener, es geht hier in dem Achtel am Ende darum, wer sich von Djokovic besiegen lassen darf im Viertelfinale. Und da sind Überraschungen möglich. Also, hier ist noch ein Bublik mit drin und eben Karacev, Rublev, Goffin, Matran, Mo, die wir schon erwähnt haben. Da ist viel möglich, glaube ich. Und vielen von denen wäre es wahrscheinlich am Ende so egal, wenn sie ein Viertelfinale gegen Djokovic verlieren. Die wollen überhaupt mal ein Viertelfinale erreichen, meinem Grand Slam.
Ja. Das auf jeden Fall. Alexander Bublik hat den Halle-Fluch gebrochen. Seit 2011 war kein Spieler mehr, der das Halle-Turnier gewonnen hatte und nicht Roger Federer hieß, in der ersten Runde in Wimbledon ausgeschieden. Er gewinnt gegen Mackenzie McDonald mit 6-7, 6-4, 6-4, 6-4. Allerdings lag er im dritten Satz 1-4 zurück und konnte den dann noch mit 6-4 gewinnen. Also auch da war es eine kleine wackelige Angelegenheit. Trifft jetzt in der zweiten Runde auf JJ Wolf, der hat gegen Enzo Cuoco gewonnen in 3 Sätzen. Bublik gegen Wolf, das ist ja auch so ein bisschen zwei Gegensätze. Auch wenn Wolf ähnlich komisch aussieht und lustig aussieht wie Alexander Bublik, sind die beiden doch, glaube ich, eher grundverschieden.
Ja, glaube ich auch, dass sie als Typen durchaus verschieden sind und egal wer weiterer kommt, in der dritten Runde dann eben Matra oder Mo auch eher andere Typen als jetzt im Bublik.
Ja,
meine, wir haben gerade Matra gehört, den Franken, der jetzt er manchmal ein bisschen wortkarg sein kann in seinen Interviews.
Aus Stein bei Nürnberg, wie Stefan Hempel immer, das ist ihm immer wichtig, das dann nochmal zu erwähnen, aus Stein bei Nürnberg. Lorenzo Musetti gewinnt in 3 Sätzen gegen Juan Pablo Varias, trifft jetzt auf Jaume Munar, der hat gegen John Isner gewonnen, 4-6-6, 3-6-4-6-4. John Isner hat ein gutes Turnier dieses Jahr gespielt, das war in Dallas, als er gegen Yibing Wu im Finale Matchball hatte, ansonsten alle 8 Turniere, die er sonst gespielt hat, Erstrundenniederlagen. Sehen wir ihn nochmal in Wimbledon?
Ja, wahrscheinlich als Doppelspieler. Aber auf der anderen Seite, hat das wirklich nötig?
Glaubst du nicht.
Was wird er haben? 20 Millionen oder so? Mhm. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass er das machen muss. Ich denke, wir werden nach Atlanta, das ist also eines seiner Lieblingsturniere, Atlanta Newport, da holt er meistens viele Punkte. Wenn da auch nichts geht, dann wird er in der Weltrangliste halt auch irgendwann ziemlich fix nach unten fallen.
Er ist schon aus dem Top 100 rausgefallen.
Ah, ist er sogar schon, ja. Mhm. Also war nicht gut. Man sieht eben auch, dass er athletisch nicht mehr viel zu holen ist.
Ja. Jan Schoinski, 2018 hat er den Übertritt gewagt von Deutschland nach Großbritannien, weil er einfach da besser gefördert wird. Er hat in der ersten Runde gegen Dusan Lajovic gewonnen. Das war sein erstes Grand Slam Hauptfeldmatch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in 4 Sätzen gewonnen. Trifft jetzt auf Hubert Hurkacz, der hat gegen Albert Rommel sowie Niolas überhaupt keine Probleme gehabt. Auch nicht Stan Wawrinka, der hat gegen Emil Roussevori in 3 Sätzen gewonnen. Stan Wawrinka ist nach dem Ausscheiden von Venus Williams jetzt der älteste Einzelspieler, den wir noch im Wettbewerb haben und könnte in einer dritten Runde auf Novak Djokovic treffen. Der hat heute nämlich gegen Pedro Kaschin gewonnen, 6-3, 6-3, 7-6, nur aufgehalten von einer anderthalbstündigen Regenpause, wo es erst zu spät das Dach zugemacht worden ist. Dann hat man unter dem Dach festgestellt, naja, das ist ganz schön luftfeucht hier. Dann hat man das Dach wieder geöffnet, um den Platz trocknen zu lassen. Und dann ging es nach 1,5 Stunden weiter. Djokovic trotzdem nicht in irgendeiner Weise gefährdet im dritten Satz. Ja, da kam Pedro Kaschin nochmal in den Tiebreak, aber ja, es war am Ende business as usual.
Inzwischen wurde noch so eine Art Laubbläser rausgeholt,
genau, ja,
um es zu probieren. Und Djokovic fand es lustig. Ich glaube, der Rest hat sich irgendwann ein bisschen gelangweilt. Aber das war jetzt ehrlicherweise auch spannendster Match. Nächster Gegner allerdings Jordan Thompson. Jemand, der auf Rasen unangenehm sein kann. Der hat heute eine Überraschung geschafft gegen Brandon Nakashima, der schon klar vorne lag, 2 erste Sätze gewonnen hat. Aber Thompson eben auch so dieser klassische Australier, superathletisch, nicht unbedingt richtig viel Power, aber weiß, wann er ans Netz kommen muss, weiß, wann er welchen Schlag bringen muss, gibt nie auf. Also der wird Djokovic wahrscheinlich schon durchaus ein bisschen mehr fordern als Kaschin.
Ja, aber Jordan Thompson hat seinen Schnörres abrasiert. Und das...
Darum darf er nicht mehr.
Das verzeihe ich ihm nicht so schnell. Am Ende des Tages, Jordan Thompson spielt gegen Novak Djokovic, am Ende des Tages gab es dann noch 2 Ergebnisse. Diego Schwartzmann gewinnt gegen Miomir Kecmanovic 6-0, 6-3, 6-4 für Diego Schwartzmann, der auch eine gruselige Saison bislang hingelegt hat. Ein beachtenswertes Ergebnis, trifft jetzt auf Jannik Sinner, der hatte unter dem Flutlicht des Center Courts keine Probleme gegen Juan Manuel Cerundolo, nicht Francisco Cerundolo, 6-2, 6-2, 6-2, Jannik Sinner ist einer der Spieler, die man im Halbfinale schon erwarten könnte gegen Novak Djokovic.
Ja, wir werden viel Sinner sehen in den nächsten zwei Wochen oder 1,5 Wochen. Denn in der unteren Hälfte, meine Herren, gibt es nicht viel abseits von Djokovic, was an großen Namen da ist, was sich vermarkten lässt. Und von daher vermute ich, den werden wir häufiger auf Court 1 und auf dem Center sehen.
Das waren die Ergebnisse schon von den Herren. Wie gesagt, wir konnten einige Matches nicht beenden heute. Deswegen wird es morgen einen sehr, sehr vollen Terminplan geben. Und es soll morgen nochmal Regen geben. Deswegen könnte es sein, dass ein Spiel, wie zum Beispiel das von Alexander Zverev, das als 4. angesetzt ist auf dem Nummer 3 Court, dass das vielleicht gar nicht gespielt werden kann. Alexander Zverev nach George Lofhagen gegen Holger Rune, dann die Beendigung von Jannik Hanfmann gegen Taylor Fritz, dann Maria Sakkari gegen Marta Kostyuk und dann erst Alexander Zverev gegen Kreis Braun. Das könnte sein, dass wir das morgen sehr, sehr spät abends sehen oder vielleicht dann auch erst am Mittwoch. Andy Murray gegen Ryan Peniston morgen, das 2. Match auf dem Center Court. Vorher wird der Court eröffnet von Elena Rybakina, der Vorjahressiegerin, die auf Shelby Rogers trifft. Und dann noch Arina Sabalenka gegen Pana Udvardi auf dem Nummer 1 Court. Carlos Alcaraz gegen Jeremy Chardy. Jeremy Chardys letztes Match wohl, also wenn er verliert, wenn er gewinnt, macht er noch weiter. Aber es ist auf jeden Fall sein letztes Turnier. Onsdag Böhr gegen Magdalena Frech und Cameron Norrie gegen Thomas Machac. Das hätte man so vorher, wenn man es hätte raten müssen, hätte man sagen können, okay, das sind die 6 Matches, die wir auf den beiden großen Courts erleben.
Ja. Einzige Frage war, kriegt Norrie oder kriegt Murray den BBC-Slot um 5:30, was bei denen eben immer der wichtigste für die Quoten ist.
Ja, aber solange Andy Murray noch spielt, sollte das
ja. Ja, aber Murray eben kriegt ja das 2. statt das 3. Match. Von daher, ich bin gespannt, wie spät oder früh er spielen wird.
Ja, in den letzten Jahren hat er immer sehr spät gespielt. Er hat immer das dritte Match bekommen. Und das könnte man hier noch sagen, okay, das ist ein bisschen überraschend dieses Mal. Es ist das zweite Match nach Shelby Rogers gegen Elena Rybakina. Man fängt um 14.30 Uhr an, ja, also 16.30 Uhr, dann Ryan Peniston gegen Andy Murray und Alexander Zverev, wie gesagt. Relativ spät am Abend das Match zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas, das findet sehr früh statt, nämlich auf Court 2 ab 12 Uhr morgen. Und da sollten wir auf jeden Fall drauf schauen. Das war es schon mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk zu Tag 1 in Wimbledon. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Bei Twitter ist es im Moment sehr, sehr schwierig, wegen des Typen, der für 44 Milliarden dieses Tool gekauft hat. Deswegen wissen wir nicht, wie lange wir da noch durchhalten können, aber wir machen erstmal weiter. Wenn es euch so gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann ist bei Twitter und in den Shownotes ein Link hinterlegt zu Linktree und dort könnt ihr sehen, wo wir überall vertreten sind und dort gibt es auch einen Link zu PayPal und Steady und wenn ihr uns da unterstützen wollt, freuen wir uns sehr, wenn ihr das tut. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.